I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ich bin gerne gestorben. Ich weiß, Lee Marvin war mein Vorbild. Der konnte am besten sterben. Marlon Brando und Lee Marvin, das waren die zwei. Der Lee Marvin war genial. Der hat da noch so gezockt und Bewegungen gemacht und irgendwie so sich versucht. Wenn das Leben so langsam aus dem Körper tritt, es noch so dafür zu kämpfen, noch die letzten Zuckungen, ich will noch am Leben bleiben, so ungefähr. Mir muss irgendwas Spezielles immer einfallen lassen, habe ich mir gesagt, wenn ich sterbe. Und deswegen. Willkommen bei der Saat. Sag mal, hast du heute schon irgendwie mal was ausgesät?
Ich habe viele Körner gelegt, um zu sehen.
Ja, klar. Fröhliche Laune, gute Stimmung. Die Saat des Guten müssen wir jetzt mal endlich mal irgendwie aussehen und verbreiten.
Ja, das kriegen wir doch hin.
Ja.
Weißt du, gestern war ja auch so ein Tag, wo ich fand, jeder gestrahlt hat, weil die Sonne draußen war in Berlin.
Wer hat gestrahlt?
Alle.
Alle haben gestrahlt?
Ja.
Ja, stimmt, es war wunderbares Wetter. Ich war auf dem Weg, ich kam aus Zürich. Und habe diese Strahlen noch ein bisschen mitbekommen. Ich war in der Schweiz.
Was hast du in der Schweiz gemacht?
Geschwitzt, weil es so heiß war. Nein, ja, ich habe meinen Sohn besucht. Oh, das habe ich gemacht. Sehr schön, sehr, sehr schön.
Wie lange warst du da?
Einen Tag. Eineinhalb Tage.
Bist du gefahren?
Mit dem Auto, das war toll. Ich hatte so ein wunderschönes Auto, so ein großes, tolles Auto. Und es fuhr. Das war das Unglaubliche. Und da bin ich mit dem Auto gefahren, von Berlin nach Zürich. Unglaublich spannend. Und es war kein Stau, weil es so schönes Wetter war. Weil die Leute natürlich nicht im Auto saßen, sondern
in der Sonne.
Gegrillt haben wahrscheinlich.
Nein, es war wirklich tolles
in
Wetter.
In Kreuzberg gestern. Haben die gegrillt, ich kenne die doch.
Klar. Ich glaube nicht nur in Kreuzberg, also würde ich mal ganz pauschal sagen.
Na gut. Herbert, was geht's denn heute?
Erstmal geht's darum, dass wir diese Folge zum zweiten Mal aufnehmen.
Stimmt. Zum zweiten Mal auf dem Golfplatz.
Ja, aber diesmal ein bisschen anders als beim ersten Mal.
Ja, das heißt, wir spielen heute nicht.
Nee, stimmt's? Weil das haben wir gemerkt. Also weder du konntest dich beim Spielen konzentrieren, ich mich noch nicht beim Reden.
Dann haben sie die Platzreife genommen.
Ja, da haben die alles uns genommen.
Das letzte Mal, genau.
Deswegen müssten wir auf der Parkbank jetzt Platz nehmen.
Ja, und das schöne Grün betrachten. Wunderbar, sieht gut aus.
Aber dafür, weißt du, hätten wir es gestern gemacht, ne? Hätte ich gesagt, boah, Hammerwetter, all sowas. Jetzt bist du hier im...
Bisschen trüb.
Grauen, trüben Berlin
ja,
wieder.
Ja, das wechselt so schnell. Das ist so aprillig. Das heißt doch so April, der weiß, was er will.
Nee, April macht, was er will.
Oder, ja, weiß nicht, was er will. So geht's.
Sicher.
Ja, April weiß nicht, was er will. Mal Sonne, Regen und so, Alter. Schnee kann sogar gegen Graupel schauern. Es kann richtig hart werden im April.
Der ist aber bald um. Das ist gut.
Ja, das ist gut für unser Thema auch.
Herbert.
Was?
Was meinst du, wenn wir jetzt doch Golf spielen würden?
Tja, heute hätte ich wahrscheinlich einen wirklich optimalen Tag. Also, ohne Scheiß. Heute wäre wahrscheinlich der Tag der Tage. Ich habe so Momente, also ich bin ja gut mit dem Ball, einfach kann ich gut mit dem Ball umgehen. Ich meine, du warst Fußballer, bist Fußballer wahrscheinlich immer noch, aber ich habe auch meine Ballqualitäten. Wenn was rund ist, dann kann ich damit umgehen, auch mit dem Golfball. Ich habe so Naturtalente. Als ich zum Beispiel Golf spielen gelernt habe, da war so ein Pro, heißen die ja, so ein richtiger Chefsack, der in Österreich bei Kitzbühel in der Nähe war, das weiß ich mehr genau, ich will jetzt nicht irgendwie zu tief aus dem Nähkästchen plaudern,
auf jeden Fall gefunden,
war dieser Golf-Pro, die haben ja null, ja, also klar, die spielen da irgendwie alles, was du willst, und der sagte, sag mal, was trinkst du? Und dann sagte ich, was trinkst du? Dann sagte ich, am liebsten. Dann sagte ich, ja, Rotwein. Okay, komm her. Nimm den Schläger. Dann habe ich den Schläger genommen, guck auf den Ball und vor mir war der Ball beim Abschlag. Ich schaute auf diesen weißen, wunderbaren, runden, harten Golfball. Und dann sagte der, das holst du aus und sagst, Rotwein. Und bei Wein schaust du genau auf den Ball und dann trischst du mit deinem Schläger auf diesen Ball ein. Und ich habe überhaupt nicht nachgedacht, habe natürlich vorher schon ein bisschen die Bewegung angeguckt, wie das geht und so fort und holte aus, sagte irgendwie Rot, Wein und bei dem Schlag Wein war der Ball weg und flog 220, naja, so weit nicht. Aber sagen wir mal, es waren 160. Es war weit, es war irre weit.
Ja.
Sodass alle sagten, wow, Herbert, du musst unbedingt Golf spielen. Was ich dann getan habe. Und deswegen sitzen wir hier auf der Bank und schauen den anderen Golfspielern zu.
Aber du spielst auch gerne, oder? Das war ja nicht so, dass du jetzt irgendwie sagst, das war irgendwie, weil ich kam dazu und...
Nee, ich spiele gerne. Stimmt. Ich finde Golf auch ein cooles Spiel. Am Anfang ist auch die zweitschwierigste Sportart. Erst kommt Stabhochsprung, glaube ich, und dann kommt Golf.
Wirklich?
Ja, es ist die schwierigste Sportart, weil du so unterschiedliche Schläge erstmal haben musst. Unterschiedlichen
Witterungsbedingungen.
Ja, Umgang mit dem Ganzen. Und dann hast du natürlich das Problem des Wiederholens, dass der Schlag, den du vorgeschlagen hast, genauso wieder kommt. Also die Bewegungsabläufe, die ganze Dynamik in deinem Körper muss unglaublich gut koordiniert sein, damit du überhaupt da was rausbringst.
Das stimmt.
Was optimal ist.
Ich finde immer ganz spannend, wenn man sozusagen über Golfen spricht. Man denkt ja oft, das kommt aus den Armen oder sowas. Mhm. Das kommt gar nicht aus dem Arm.
Woher denn da?
Aus dem Arsch.
Nein.
Weil du die Bewegung am meisten sozusagen bei dem Drehen über deine Gesäßmuskeln steuerst. Und dann
richtig. Das habe ich vergessen, das muss ich beim nächsten Mal. Also ich meine, wir könnten ja doch uns ein paar Golfschläger leihen, weil wir haben ja nichts dabei.
Ich habe mich nicht aufgewärmt, ich muss mich darauf immer mental vorbereiten.
Verstehe, also aus dem Arsch, also nicht aus der Hüfte, sondern aus dem Arsch.
Also aus dem ganzen
Apparat. Aus dem ganzen Apparat,
man sagt
aus dem Tanzapparat sozusagen, aus dem Swing letztendlich, da wo die Hüfte auch, du meinst aus der Liebesbewegung auch?
Das könnte sein.
Ja.
Okay. Wenn du da dran gut bist, dann bist du auch gut im Golf.
Ja,
du musst ja sehr gut sein, meine Güte.
Ja, toll. Nee, das ist eine tolle und wichtige Bewegung.
Wie lange spielst du schon?
Ich spiele 20 Jahre, nein, ich spiele, seit 2012 habe ich die Platzreife, das sind ja schon 12 Jahre. Aber ich spiele so selten, dass ich manchmal, das letzte Mal habe ich auf Mallorca gespielt, da war ich zufällig eingeladen und dann habe ich da jetzt nicht nur am Strand rumgelegen, sondern durch Begegnungen mit anderen netten Menschen, sie sagten, hieß es dann plötzlich, lass uns morgen Golf spielen, dann bin ich dahin und dann ging das. Also ich habe, wie gesagt, ich kann auch ein halbes Jahr pausieren und mich da ein bisschen einschwingen, aber es ist jetzt nicht so, ich kenne wirklich Kollegen, ich will jetzt keine Namen nennen, die können richtig gut spielen. Zum Beispiel Kai Wiesinger, jetzt habe ich es trotzdem gesagt. Aber Kai Wiesinger ist ein wahnsinnig guter Golfspieler. Der ist kurz vor, der hat Handicap 7 oder 8.
Oh, stark, das ist
toll. Der ist richtig gut. Und das ärgert mich natürlich nicht. Aber,
aber
es freut mich, weil ich mit dem, war da auch schon mal, durfte mal zugucken, wie der abschlägt und so. Und das sind Unterschiede. So ein bisschen wie bei dir, du schlägst ja auch verdammt gut ab.
Bei mir ist nur die Streuung nach rechts und links sehr weit.
Ja, das stimmt. Das letzte Mal auch habe ich gesehen. Aber es ist ein Hammer, was du für einen Bewegungsablauf hast, muss ich sagen.
Aber wenn wir jetzt zweimal über Handicaps geredet haben, vielleicht müssen wir erst mal erklären, was ein Handicap ist. Vielleicht weiß gar nicht jeder Zuhörer
das. Das wissen die. Ein Handicap. Also erklärst du bitte. Ich verkompliziere mich zu sehr.
Ein Handicap ist eigentlich ganz einfach erklärt. Du fängst ja an bei welchem Handicap?
Irgendwas mit 60?
56.
Nee.
Bei 64?
64, richtig. 64 ist das Handicap. Doch, 64.
64. 54, Herbert.
Nein.
Doch, das kann gut sein.
54?
Ja.
Richtig, 54.
Und das heißt, ein Profi schlägt einen Kurs, du hast ein Paar, also immer einen Platz hat ja ein Paar. Mhm. Bei 18 Löchern hast du zum Beispiel ein Paar 72.
Richtig.
Also braucht ein Profi 72 Schläge.
Richtig.
Und der Amateur mit dem Handicap 54 braucht auf sein Handicap gerechnet 54 Schläge mehr.
54 Schläge mehr darf der haben.
Da gibt es immer noch so
dieser Wahnsinn.
Punkte und dergleichen.
Ja, das habe ich erfahren. Deswegen war ich ja auch schon mal bei einem Turnier, hatte ein hohes Handicap, so heißt es.
Und hast gewonnen.
Und er wurde Dritter.
Ja.
Das war der Hammer, weil deswegen ich natürlich richtig geile Schläge dann hatte und gute Momente hatte, wo ich dann auch ein paar gespielt habe, wie es der Platz verlangt hat. Das hieß, ich hatte dann auch drei Schläge und dann hatte ich eben drei Schläge und dadurch war ich dann plötzlich bei den Vorderen.
Und deswegen sagt man ja auch, unterschiedliche Handicaps können zusammen spielen und auch kompetitiv spielen sozusagen.
Ja.
Das ist ja auch das Spannende wiederum beim Golf.
Ja, aber ich meine, so ein richtiger Profi, der dann mit so einem Gehandicapten dann spielt, also das macht doch keinen Spaß. Ja, der immer zugucken muss, wie der die Dinger verbolzt und so weiter.
Das ist halt immer das Problem.
Da sind dann so gnadenvoll, so gnadenhaft, ging mir auch schon mal in so einem Flight, heißt es ja, du bist in so einem Flight und dann sagen die, ja, die schnaufen so ein bisschen und dann müssen sie auch warten, wenn du dann 7 oder 8 Schläge brauchst oder dann irgendwann den Strich machst auf deiner kleinen Scorecard. Das ist schon schlimm für die, wenn die dann denken, irgendwann kommt er denn endlich mal in die Gänge.
Aber das ist doch Psychologie. Ja, das ist doch eigentlich theoretisch.
Man soll ja auch gute Geschäfte machen auf diesen Golfplätzen. Deswegen sind die so gnädig, weil sie dann denken, Mensch, der spielt zwar schlecht, aber vielleicht können wir da trotzdem was rausholen aus diesen Typen.
Ich habe ihn immer bedeckt. Deswegen kann ich nicht beurteilen.
Hast du nie richtig gute Geschäfte gemacht? So Autos verkauft oder sowas?
Ja, klar. Kein einziges.
Kein einziges Auto? Wir müssen mal zusammen auf.
Wir schon.
Ja, klar, aber ich meine, du hast mir jetzt kein Auto verkauft. Ich wollte ja auch nicht unbedingt. Ich habe ja eins.
Von wem hast du das?
Von dir?
Guck mal, ich habe doch auf dem Golfplatz ein Auto verkauft. Nein, also das ist ja, glaube ich, immer beim Golfen. Ich glaube, du lernst die Leute ganz anders kennen als bei anderen Sportarten und du hast ja auch wirklich dann eine ewige Zeit zusammen, deswegen, also eine ewige Zeit klingt es übertrieben.
Aber
deswegen sagt man das wahrscheinlich. Aber
es heißt ja auch Rentnersport eigentlich, aber es ist gar keiner.
Nee, finde ich auch nicht.
Ja, das war früher mal so. Da wurde immer gesagt, oh Gott, jetzt spielt er Golf. Jetzt ist er kurz
vor der Rente.
Jetzt holte sich einen Hund und dann spielt er Golf. Und dann war es das so ungefähr.
Aber ich würde jetzt unterschreiben, dass es auch noch viele junge Spieler
natürlich, gibt. Natürlich, mittlerweile. Also war ja schon Amerika, England oder Australien, wo auch immer, ist es ja auch ein richtiger, wie nennt sich das so?
Nationalsport,
ja. So.
Ja, weil es aber auch, glaube ich, deutlich gesellschaftsfähiger ist, also zumindest in Amerika als hier in Deutschland. Ne? Du hast hier noch eine sehr, sehr, finde ich, oftmals hohe Etikette.
Mhm.
Und in Amerika kannst du auch mit irgendwie gefühlt kurzer Hose da irgendwie
auf
den Platz gehen. Und das macht es ja irgendwie auch so ein bisschen dann nahbarer, finde ich, also nahbarer in Anführungsstrichen.
Und die können mit kurzer Hose verdammt gut spielen auch manche. Die schauen aus wie Hulle.
Ich wusste nicht, dass es Unterschiede gibt, wenn man lange und kurze Hose trägt.
Ja, doch. Ich meine, da hast du Etikette, die ziehen sich auch an. Ich war früher auch beim Skifahren zum Beispiel. Ja, ich komme ja aus dem Allgäu, kann eigentlich normal Skifahren. Ja, sagen wir mal so, nicht begnadet Skifahren. In meiner Klasse waren so begnadete Skifahrer. Frank Wörndl war Slalom-Weltmeister, den kannte ich zum Beispiel. Mit dem habe ich immer als Kind gespielt. Und ich hatte dann immer so Skiklamotten. Über irgendwelche Zufälle fielen mir Top-Skianzüge zu, ja, und die hatte ich dann an und wirkte natürlich außen, weißt du, durch meine Etikette, durch die Klamotte, verdammt, das muss ein verdammt guter Skifahrer sein, was ich gar nicht war. Und so meine ich, wenn du manchmal gute Klamotten hast, beim Golfen zum Beispiel, in Deutschland meinen manche ja, das ist jetzt ein guter Golfspieler, muss aber nicht sein, da kommt so ein kurzhäusiger Amerikaner und spielt dich an die Wand.
Aber das macht's ja auch, ist ja auch immer so ganz spannend.
Ja. Ja, mein lieber Golfer. Bist du schon mal Golf gefahren? Ha, das war ein blöder Scheiß.
Ich bin schon mal Golfkart gefahren.
Zum Auto, Golfkart bist du auch. Ja, Golfkart. Ja.
Aber ich würde ganz gerne mal wieder Golf spielen gehen. Weil ich spiele tatsächlich auch nur immer, wenn ich irgendwie gefühlt auf
einem... Wir müssen Golf spielen. Ja. Also das nächste Mal gehen wir Golf spielen und reden danach oder davor, aber nicht gleichzeitig. Das ist halt das Problem. Deswegen müssen wir jetzt erstmal...
Aber das Lustige ist, wenn man mit dir golfen geht, dass man immer irgendwelche Laute von dir hört, dass man trotzdem lachen muss. Deswegen muss man
was für Laute? Wenn es vorbeigeht oder was?
Wenn du schlägst.
Echt? Mache ich da Laute vor? Gibt es da Laute vor?
Ja, ohne Ende.
Wie denn? Na, sowas. Stöhnen, echt?
Und du bist sogar schon mal auf die Knie gegangen.
Ah, ja, das stimmt. Vor Entzücken.
Ja,
nein, vor Versagen wahrscheinlich.
Nee, war aber lustig.
War lustig, ja, weil es voll in die Krütze ging. Ich weiß, oh Gott.
Ja, einer der wenigen Schläge bei dir.
Ja.
Deswegen.
Doch, ich habe an meinem Abschlag gearbeitet. Was natürlich schon toll ist, wenn du mit diesen Kuhfladenteilen, mit diesen Rundlöffeln da, diese Riesenteile, das ist schon besonders. Und die gehen ja ewig weit. Das ist auch eine andere Schlagtechnik. Wie heißen die da? Hölzer, wie heißen die?
Driver,
richtig.
Aber du hast ja auch einen anderen.
Hängt ja auch wieder mit dem Auto zusammen. Driver.
Ich habe aber das Ganze. Du hast ja auch ganz andere Schäfte. Also der Schaft, wo der Kopf dran ist, ist ja ein Schaft und der ist meistens aus Carbon oder dergleichen beim Driver und nicht aus Metall.
Ja,
hat fast eine höhere Schlaggeschwindigkeit, weil der peitscht.
Der peitscht, richtig. Aber wie die das entwickelt haben, mehr und mehr und mehr. Früher waren es Hölzer.
Ja, da kommt der Name her. Das ist ja eigentlich auch ganz cool. Du hast mit dem Holzen geschlagen.
Eben. Das war ein paar Knüppel. Und da wollte irgendwie der da drauf kam. Das wäre mal interessant.
Aber du, das ist doch wie in der Filmindustrie. Hat sich alles entwickelt.
Ja. Stimmt.
Oder?
Stumpeln. Ja. Die Züge, die, wo die Zuschauer noch aufgesprungen sind, weil sie dachten, der Zug überfährt sie.
Gab es das vorher?
Ja, klar. Ach, Quatsch. Der erste Film, Stummfilm. Doch, da haben sie den Zug aufgenommen. Und dann siehst du, so eine Dampflok. Und die haben sie so gedreht, da haben sie wahrscheinlich ganz nah am Gleis die Kamera aufgestellt. Und dann kommt der Zug auf die Zuschauer zugefahren. Und die sind aufgesprungen aus dem Kinosaal rausgerannt. Weil sie dachten, der Zug kommt aus der Leinwand raus.
Das ist nicht dein Ernst?
Na klar, das ist Film. Sensationell. Das versuchen die immer noch. Manchmal gelingt's. Mit einem geilen Film kannst du es schaffen.
Würde dir einer einfallen, wo sowas schon zuletzt passiert ist?
Oh,
ich habe eher so bei TikToks, wenn ich irgendwo ein Video sehe.
Und wo man so weggeht.
Ball irgendwie mal
naja, aber diese dreidimensionalen Streifen, die schaffen es doch mittlerweile, weißt du?
Ja,
so.
Schon.
Doch. 3D, wenn du da reingehst und dann kommt da irgendwas auf dich zugeflogen, so Avatar oder wie das hieß, dann plötzlich bist du auch kurz weggegangen oder wenn da so irgendjemand kommt, das haben sie doch, also doch und na, ich meine ja auch, das kann sich ja, ein Film kann dich ja so ergreifen auch, dass du so gepackt bist, dass das dich vom Sessel haut.
Das ist ja aber, das ist ja wieder das Schöne, finde ich, aber mir wird jetzt kein Film einfallen, wo ich sage,
du hast ja keinen von meinen Filmen gesehen. Da würde dir das nur passieren, verstehst du? Aber
das ist eine Lüge. Ich habe sogar deine alten Streifen gesehen.
Ja, stimmt. Ja. Aber es ist schwer natürlich, noch heute die Leute aus dem Sessel zu reißen, dass sie aufspringen und jubeln oder vor Schreck
aber das ist ja wie,
den Plastikbecher
ja
fallen lassen.
Wie im Geschäft theoretisch. Und das ist ja ein ganz guter Übergang, weil das haben wir sowohl in einer, für dich als Künstler, du bist ja nicht nur Schauspieler, du bist ja eigentlich Künstler.
Ja, stimmt.
Und für mich als Unternehmer gibt es ja immer so Dinge, dass man irgendwo, du willst, dass die aufspringen und aufschreien und sagen, oh, Herbert.
Wow, geil, ja klar.
Und bei mir ist es so, dass die auch aufspringen und aufschreien sollen und sagen, der Chef hat tolle Entscheidungen getroffen. Aber selbst das, also bei uns funktioniert es auch nicht immer. Ins Gegenteil funktioniert es häufiger als ins Positive, aber da hat man ja, finde ich, einen tollen Vergleich und dadurch sieht man ja auch, dass ich glaube, ganz viele Dinge.
Entscheidungen treffen, was er jetzt für eine neue Fahrzeugflotte irgendwie sich jetzt bestellt hat oder überhaupt, oder wie er das Marketing, wie er das angeht, wie man den Kunden vielleicht erreichen kann.
Genau, wie zum Beispiel Marketingaktionen. Da gibt es ja, ich sag mal, viele, die die Hände über den Kopf zusammenschlagen und die dann sagen, das ist voll die coole Aktion, aber du kommst halt nie zu 100% der Zufriedenheit. Du kommst halt immer wieder darauf, dass die Leute zu dir sagen, so, was habt ihr euch dabei gedacht?
Was habt ihr euch dabei gedacht?
Wir haben ja gedacht, das wäre irgendwas Cooles. Oder wir lassen halt unsere Mitarbeiter arbeiten, die Marketingabteilung, und sagen, go for it, probiert was
aus.
Und das ist, glaube ich, immer so dieser Zwiespalt. Wann findest du da irgendwie mal eine goldene Mitte, um alle irgendwie abzuholen? Und die, glaube ich, jetzt nach genau fast 8 Jahren oder 7 oder 8 Jahren in dem Unternehmen und B in der Branche, gibt's gar nicht.
Echt?
Ich sag's dir, es gibt's nicht.
In der Autobranche meinst du?
Ja, insgesamt.
Insgesamt.
Du findest niemals den Anklang zu sagen, ich finde den Mittelweg und da finden das die meisten gut und es gibt immer negative Stimmen.
Naja. Das ist aber so, das ist ja meistens so, dass da immer einer einen Hahn da so befindet oder irgendwie so meint, ja, weiß auch nicht, ob das funktioniert.
Aber verrückt, oder?
Ja, das ist aber vielleicht auch eine Mentalitätsfrage, dass das bei uns so, sage ich jetzt mal, wenn man von den Deutschen spricht oder so ein bisschen, ist das schon auch in den Genen drin, so ein bisschen so ein bisschen kritisch beäugen und der Neid, weißt du, und so ein bisschen so im Charakter sitzt das so ein bisschen drin.
Aber erklär mir mal, was hat denn der Neid mit einem Marketing, nehmen wir jetzt mal wieder, Marketing ist halt easy, weil da gibt es die meisten Unterschiede.
Ja, oder mit der Vorsichtigkeit oder mit so einer Erfahrungswerten, die Leute halt haben, dass sie irgendwie sagen, ja, wir weiß nicht, ob das funktioniert, diese Strategie jetzt. Und dann sind sie eher skeptisch. Also die Skepsis, sag mal, bevor man wirklich was tut,
ja,
weiß ich jetzt nicht.
Aber weißt du ja nie.
Ja, aber das hat sie natürlich, das weiß man nie. Aber du bist, verstehst, eine junge Generation, die wirklich was unternimmt, anders unternimmt und vielleicht die Erfahrungen der älteren Generation da schon verarbeitet hat und jetzt ganz anders rangeht und vielleicht internationaler natürlich und globaler das Ganze betrachtet und auch umsetzt.
Ja, das kann vielleicht sein, dass man da irgendwie anders ist, aber es ist nicht so, dass nur die Alten sagen, es ist schlecht und die Jungen sagen, es ist positiv. Mhm. Und andersrum, die Alten sagen, es ist dann mal gut und die Jungen sagen, es ist schlecht. Das ist ja so ein Mix aus beiden.
Du wirst halt so ein Beispiel haben, mir fällt da kein Beispiel ein.
Ich würde jetzt auch keinen Sinn. Also,
ja. Wobei dann beruflich... Dann könnte man es anhand von einem Beispiel irgendwie betrachten. Das müsste man jetzt irgendwie benennen, weil so ist es theoretisch.
Ja, das ist sehr, sehr theoretisch. Aber ich finde es nur so unterschiedlich, gerade wenn du in der Automobilbranche bist und vielleicht auch, wo du geografisch nachher sitzt, gibt es immer Unterschiede. Und ich bin beruflich so ein bisschen reingerutscht in so eine Private Equity Firma aus London, die ich berate für deren Entertainment und Sportsbereich. Also das heißt, wir gucken uns Sportvereine an, die wir übernehmen, wo wir Minority Share kaufen oder dergleichen, also einen Minderheitsanteil. Und da ist das ganze Marketing und alles, was da zum Beispiel zugehört, so ganz anders. Da
vielleicht sollte man mal erklären, erklär es mir mal, weil ich habe keine Ahnung, was sind die Marketing...
Strategien zum Beispiel von denen sind natürlich Aufmerksamkeit zu generieren. Mhm. Genauso wie zum Beispiel, wie mache ich ein Trikot in der nächsten Saison?
Ja, verstehe.
Und da gibt es Teams, die irgendwie ganz, ganz coole und ausgefallene Trikots haben, die dann irgendwie durch die Decke gehen und nächstes Jahr machen die wieder was Langweiliges. Oder andersrum gibt es halt immer die einfach nur standardmäßig ihr rot, grün oder schwarzes Trikot machen.
Das Firmenlogo drauf, so meinst du, wie es
das Vereinswappen dann
ist, das Vereins drauf verschärfen.
Und wenn du das irgendwie cool spielen kannst und auch sagst, ich probiere mich mal ein paar Saisons aus, da hast du halt irgendwie auf einmal einen ganz anderen Flow in diesem, also in dem Verein, weil du irgendwie auch anerkannt wirst als Verein, der irgendwie mal so ein bisschen anders über den Tellerrand schaut.
Verstehe.
Und wenn du dann irgendwie wieder in die Industrie gehst bei uns, ist es tatsächlich lieber konservativ gedacht als irgendwie
mal ein bisschen modern. Aber ist es denn bei euch auch so, wie es beim Film zum Beispiel ist? So in Deutschland ist es immer so, oder hatte ich das Gefühl, vielleicht ist es nicht mehr ganz so, aber dass die immer schon, apropos Tellerrand, immer über den anderen Tellerrand geguckt haben. Also was machen die in Amerika? Wie funktioniert amerikanischer Film, englischer Film, französischer Film? Und dann wird so ein bisschen nachbereitet, abgekupfert, sagen wir mal so, oder so ein ähnliches Strickmuster gestrickt oder ein Rezept. Die Rezeptur wird so ein bisschen abgekupft. Natürlich haben die nicht die finanziellen Möglichkeiten, aber es wird so geguckt, was ist da erfolgreich. Jetzt probieren wir das hier auch. Also sagen wir so, der deutsche Film, der ja mal was war, sagen wir in den 20ern, 30ern, bevor die Nazis kamen und danach so ein bisschen wieder anfing, nach der Stunde Null, wenn man so will, nach dem Krieg, fing das auch wieder so ein bisschen 50er, 60er und dann wieder so einen eigenen Stil zu entwickeln, zu sagen, das ist unser Autorenkino, das haben wir, so mit Fassbinder und so, da kamen nochmal so ein paar Leute dann wieder hoch natürlich.
Ich glaube,
in den 60ern, weißt du, was ich meine?
Ja, total. Und ich glaube, dass das in der Unterhaltungsindustrie ganz anders ist als in der Industrie sozusagen, wo wir sind, also in der Vermarktungsindustrie. Weil du kannst selbst auch da wieder, ich bin an einem Unternehmen beteiligt, wir sind eine Fastfood-Kette. Und diese Fastfood-Kette gibt es in Amerika, in UK, also Great Britain. Und dann jetzt auch bald bei uns.
So franchise-mäßig.
Genau. Das Marketing zwischen allein Amerika und UK ist dermaßen unterschiedlich, weil du das nicht übereinander stülpen kannst. Und Deutschland nochmal wieder anders ist.
Na, verstehe.
Also ist es im Automobilhandel, oder eigentlich egal, ob das jetzt irgendwie, keine Ahnung, Fastfood ist, Automobil oder whatever. Du hast
Getränke
einfach
oder irgendwas, ja.
Völlig egal. Du hast andere Strategien, andere Vermarktungsstrategien. Ah, ganz spannend. Ich war letztens wollte ich nach London fliegen. Mein Flieger konnte nicht landen, weil es zu windig war. Ich bin in Birmingham gelandet. Und bin mit dem Zug zurückgefahren nach London aus Birmingham. Und ich saß neben den Jungs, die machen Peloton. Und die haben erzählt, die haben Jürgen Klopp als Werbegesicht.
Peloton, was sind Peloton nochmal? Das
sind so Fahrräder, die
da irgendwo. Genau, die Peloton.
Genau. Okay, ja. Und die hatten Jürgen Klopp als Markengesicht, also als Werbebotschafter. Und der hat mit denen Werbeclips gedreht. In Deutschland ging das durch die Decke. Also es lief super, super gut. In the UK nicht.
Mach ich sehr.
Warum? Und ich hätte gedacht, Jürgen Klopp ist auch in England irgendwie auf jeden Fall eine Nummer, dass die Leute sagen, hey, der ist sympathisch und das ist the German und bla 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 bla. Die mögen den, aber das ist nicht so ein Markengesicht wie zum Beispiel in Deutschland.
Ja, für sure.
Und das, obwohl er seit 8 Jahren, glaube ich, in England ist.
In Liverpool ist, ja,
und klar,
in England ist. Und auch nicht, vieles gerissen hat. Und natürlich da total. Eigentlich auch ein prominent ist und,
genau.
Und ja, natürlich auch inhaltlich, auch von seinem Statement her.
Richtig, richtig. Und da muss man dann halt sagen, ist das Nee, ich würde sagen, das ist ein super Beispiel dafür, dass man sieht einfach, die Marketing
ist unterschiedlich.
Einflüsse
hier,
sind komplett anders.
Hier greift er ab, der macht ja dann alles Mögliche. Sie zahlen die Werbung auch und was er da alles tut, der Klopp.
Ja. Ja, aber ich glaube im Film, also so stelle ich mir das vor, wir gucken ja auch amerikanische Filme.
Na klar.
Und die Amerikaner gucken wahrscheinlich auch deutsche Filme.
Eher weniger, glaube ich.
Aber gibt bestimmt welche.
Ein paar, ja.
Also
aber die schauen keine.
Du hast doch einen Fanclub da.
Nein, ich habe da keinen Fanclub.
Doch, naja,
da kommen ein paar Filme rüber. Jetzt waren welche da, so. Aber da waren deutsche Schauspieler beteiligt. Aber das war, ist eher internationaler mit so Zone of Interest oder da Anatomie eines Falls und solche Filme, wo deutsche Schauspieler mitspielen, aber die auch schon in der anderen Sprache sprechen. Das war ja früher eher undenkbar, also in Französisch oder Englisch. Und früher war das nicht so möglich. Jetzt öffnet sich das mehr und mehr und mehr und mehr zum Glück. Über natürlich die Streaming-Dienste auch, dass du in einer anderen Sprache auch international als deutscher Schauspieler
Fuß fassen kannst.
Ja, und Aufmerksamkeit generierst.
Ja.
Jetzt habe ich ja, das hat sich auf jeden Fall verändert. Aber wie gesagt, schwierig. Ja, ich verstehe es langsam, dass es da und dort Unterschiede gibt. Aber nach wie vor denke ich, dass wir, das weiß man ja wirtschaftlich auch, gerade so ein bisschen hintan stehen, wo man plötzlich mit offenem Mund da steht, wie kommt das, wo war das, was haben wir denn gemacht, wo ist der Fehler, was ist dieses Made in Germany, das war doch mal ganz oben und vorne dran und vielleicht ist es eben jetzt gerade so ein
Delle,
so wie so eine Sinuskurve, wo dann plötzlich wieder was Neues dann entstehen muss. Oder man versteht es natürlich schrecklich, wenn man in so einer Wirtschaftskrise eigentlich gerade so ein bisschen steckt.
Ich finde
oder,
das verrückt.
Oder Schaffenskrise, wie auch
genau,
immer.
Genau, aber ich finde aber verrückt, in welcher Schnelligkeit sich das aufgehoben hat.
Mm.
Weißt du, wir reden ja irgendwie nicht über 30 Jahre und dann hat sich das irgendwie so abgebaut, sondern wir reden ja über fünf Jahre, die irgendwie.
Naja, aber das hatten alle, diese Corona-Zeit hatten alle. Das war ein weltweites Phänomen, diese Corona-Dübel, die alle drüber stülpte, wo alle reduzieren mussten, wo alle zusammenbrachen.
Ja, klar.
Wo der Mittelstand irgendwie dachte, was machen wir jetzt? Wenn wir jetzt nicht die Hilfen kriegen, die staatlichen, dann bricht ja alles zusammen. Wie sollte so ein einzelner Unternehmer sich überhaupt noch über Wasser halten? Dann wurde das irgendwie staatlich unterstützt. Das hatten aber das hatten die weltweit. Und trotzdem gibt es Unterschiede. Andere haben schneller Fuß gefasst mit ihrem eigenen Wirtschaftszweig oder Know-how oder was hat er gemacht.
Ja, zu 100%, aber das ist irgendwie immer so, finde ich, die Frage. Das ist nachher aber auch sehr politisch, nachher zu sagen, wie das Ganze hier vonstatten ging. Aber ich glaube, irgendwann reguliert sich der deutsche Markt so ein bisschen auch. Ist auch wichtig, glaube ich.
Na klar.
Irgendwann und wenn sich der reguliert hat, dann wird es wieder die Richtung nach oben gehen.
Aber wie weißt du, wie denn? Du weißt ja auch nicht, irgendwann wird sie es regulieren, klar, das sagen wir.
Ich glaube, das ist eine ganz.
Du bist
ganz
ein positiver Denker, bin ich ja auch.
Ich denke immer positiv.
Na klar.
Ich will ja auch, dass es irgendwann wieder wird.
Na los, wird
es. Ist ja nicht so, dass wir irgendwie an einem Hungertod nagen, so ist es ja nicht.
Nein,
also
kein
ich glaube, die Wirtschaft ist im Endeffekt natürlich nicht steigend, aber trotzdem reden wir immer noch über eine relativ hohe.
Naja, obwohl sie natürlich Panik machen mit diesen ganzen Flüchtlingsströmen und alles
Mögliche.
Diese Angst, diese Panik, dieser Rechtsruck und so weiter, was da alles gerade, weißt du ja.
Aber guck dir mal Konzernabschlüsse von Konzernen an, die in Deutschland agieren sind und auch Konzernen, die irgendwie weltweit agieren sind. Ich habe jetzt kein Unternehmen gesehen, wo ich sage, boah, das ist ja total eingebrochen. Also wenn ich jetzt so an viele große denke, es gibt ja eher sozusagen Ströme, dass ich sage, die sind ja explodiert.
Ja, ja, aber es werden auch berühmte Kaufhausketten werden aufgekauft, dann gerade wieder gerettet und so weiter.
Gut,
also
der gute René hat sich halt ein bisschen verschätzt, ne? Ja. Also das ist ja, guck mal, das ist ja ein Eigenverschulden von jemandem, der irgendwie einen latenten Größenwahn hatte, um sich so zu vergrößern irgendwann.
Immer mehr.
Genau, und dann verliere ich auch irgendwann die Sicht für etwas, was günstig ist. Und wir wussten doch alle, dass irgendwann der Zins wieder hochgehen muss.
Mhm.
Und wenn sich das nicht mehr trägt und ich so ein Riesenrad drehe,
dann kann ich das nicht mehr bedienen.
Dann kann ich nur sagen, schlecht beraten und schlecht selbst nachgedacht.
Ja.
Aber weißt du, das Spannende ist, wir wollen ja so ein bisschen darauf eingehen, was sind die Parallelen zwischen unseren beiden Welten?
Oder die Unterschiede. Oder was ist eigentlich parallel? Ja.
Also parallel ist doch
wir unternehmen beide was. Ja.
Wir unternehmen beide was. Richtig. Ja. Und was noch, finde ich, parallel ist und was du das Größte ist, dass wir uns selber vermarkten.
Ja.
Du vermarktest dich als Schauspieler und wir vermarkten uns als Unternehmen.
Mhm. Stimmt, eigentlich natürlich. Ich vermarkte, ich habe natürlich dann meine Leute, die mich vermarkten, wenn ich, ja, gut, wenn ich da oben bin und vermarktenswert bin, ja.
Du bist doch vermarktenswert.
Ja, ich vielleicht ein bisschen. Aber so als normaler Schauspieler, klar, wirst du vermarktet. Logisch, wenn du im Theater spielst, dann wird aus Programmheft und da wird Werbung die Trommel gerührt und dann wird erzählt, da kommt alle rein, ja. Herbert Knaub spielt da. Das müsst ihr sehen, das ist sensationell. Oder der Film oder ja, der Podcast. Das ist klar.
Aber du wirst ja in dem Sinne vermarktet und verkauft. Mhm. Und es funktioniert ja jetzt, würde ich sagen, über 30 Jahre ganz gut.
Ja, 50.
50, aber nee.
50 Jahre, Herbert Knopf. Das müssen wir eigentlich mal feiern.
Du warst aber, du bist seit 50 Jahren Schauspieler?
Ich bin seit 50 Jahren Schauspieler.
So sieht er noch gar nicht aus.
Naja, ich habe da angefangen, sagen wir mal so, da war ich auf der Schauspielschule.
Ja, ich meine, aber das, seit wann bist du im Fernsehen?
49 Jahre. Damals wurde er auch schon aufgenommen.
Seit wann bist du, okay, seit wann hast du deinen Film gehabt, wo du den Durchbruch hattest?
Ach so, da war ich, das war vor 31 Jahren.
Ja, sag 30 ich doch.
Jahre.
Guck.
Ich vorher auch schon ein bisschen, da war so Tatort.
Ja, aber.
Ich war in meinem Tatort, da war ich so heroinsüchtig im Tatort und starb dann am Schluss.
Aber hast du dich geheilt?
Ich habe mich geheilt auf jeden Fall. Ich wurde erschossen am Schluss, richtig.
Wirklich?
Ja, das war mein erster Tod.
Wie ist denn das eigentlich so, wenn man erschossen wird im Film?
Das ist toll. Nein, das ist ein cooler Moment. Ich bin gerne gestorben. Ich war so, Lee Marvin war mein Vorbild. Der konnte am besten sterben. Marlon Brando und Lee Marvin, das waren die zwei. Der Lee Marvin war genial, der hat da noch so gezockt und Bewegungen gemacht und irgendwie so sich versucht, wenn das Leben so langsam aus dem Körper tritt, es noch so dafür zu kämpfen, noch die letzten Zuckungen, ich will noch am Leben bleiben, so ungefähr. Du musst dir irgendwas Spezielles immer einfallen lassen, habe ich mir gesagt, wenn ich sterbe und deswegen... Ja.
Aber man wird erschossen und dann merkt man das auch am Körper?
Das merkst du am Körper ein bisschen. Das sind so Zündplättchen, die nach außen gekehrt sind. Wenn es gut gemacht ist, geht es nach außen. Wenn es schlecht gemacht ist, geht es nach innen. Dann hast du dann Verletzungen, ein bisschen ziemlich heftige Flecken. Aber du wirst eben verkabelt. Und dann gibt es so den Waffenmeister. Gibt es da auch ein Thema, das wir jetzt nicht vertiefen wollen. Und da gibt es einen Waffenmeister und der macht dann so eine Art Fernzündung und muss parallel mit demjenigen, der schießt, mit einem anderen Schauspieler, der mit Platzpatronen auf dich abdrückt, da muss der gleichzeitig auf seinen Knopf drücken und der schießt dann und dann macht er gleichzeitig drückt dann dreimal auf die Taste und dann macht es pep, pep, pep. Dann hat er da seine Installation, seine verkabelte Installation, die du am Körper trägst, bam, dann reißen die richtige Löcher, dann sind auch kleine Blutblasen da oder wie so Blutbeutel, die dann platzen und dann sieht das halt alles ziemlich
rabiat aus.
Rabiat und richtig, also realistisch aus.
Ja, finde ich auch. Deswegen frage ich mich immer.
Ich habe mir auch immer, wie machen die das? Kopfschuss zum Beispiel. Unglaublich. Aber das ist auch so eine Technik, dass der vorher halt geschminkt ist und dann machst du so eine Drehung und die Kamera, die ist halt so schnell oder dass das Auge nicht so schnell ist, dass du halt im Moment denkst, wenn es knallt, bam, jetzt hat er diesen Kopfschuss. Und ich sage, geht das? Also schon, da gibt es die Maskenmeister. Unglaublich, was die da mittlerweile alles können.
Das kann ich mir vorstellen. Also ich finde es ja immer wieder beeindruckend, dass sowas
alles geht. Das ist schon eine,
was für ein Aufwand das ist.
Ja, eine Wahnsinnswelt. Also,
wie oft macht man so eine Szene, wenn man einen Kopfschuss hat?
Kopfschuss weiß ich jetzt nicht, aber das machst du einmal. Ja, und dann kann sein, dann nochmal Blut und dann, wenn es nicht gut aussieht, aber das dauert dann wirklich eine Stunde Maske. Wenn das einmal nicht klappt, dann dauert es eine Stunde Pause, bis der wieder geschminkt ist, wieder dahin gebracht ist. Der Kollege oder die Kollegin. Schwierig, also das dauert. Das muss dann schon, also eigentlich sollte es auf einmal klappen.
Nein, ja, da muss man immer sagen. Musst du performen an dem Zeitpunkt.
Ja, klar, sonst dann brauchst du das Ersatzhemd, das muss dann genauso ausschauen. Da denkt man immer, was da dran hängt, das ist extrem.
Ja, schon.
Maschinengewehr. 70 Schüsse.
Ich
möchte nicht wissen, was da mit diesen im Westen nichts Neues oder was die, also wenn man das von das ist ja alles schrecklich, diese Kriegsfilme und überhaupt. Ich weiß nur, ich habe einmal mitgemacht bei Til Schweiger in seinem Film Schutzengel, da merkte ich mit, der kostete, glaube ich, die haben für 80.000 oder 90.000 Euro haben die Munition da verballert, weil das sind halt diese Momente, der wollte es halt ganz groß machen, was ja auch tolle magische Szenen hatte, der da drin, wenn wir jetzt rein auf auf Schusswechsel, wenn man das so betrachtet, hat der unglaubliches Material da in so einem Krankenhaus gedreht und das war unglaublich. Da flog die Munition, aber das kostet halt auch. Und,
ja, klar, das ist richtig Geld.
Das ist richtig Geld, was da verballert wird und dann trainieren und das alles, dass es halt alles noch gut aussieht.
Ja, aber das, ich glaube, ist alles nachher auch irgendwann mit der Routine, oder?
Ja, weiß nicht. Ja, vielleicht, aber wie meinst du Routine?
Na, irgendwann hast du doch, wenn du gestorben bist, war doch irgendwann so ein bisschen Routine, dass du weißt, okay.
Ja, du musst ja immer wieder neu sterben. Das ist ja schon
natürlich,
immer.
Aber das ist ja die Kunst des Schauspielers, sich auch immer wieder in andere Rollen reinzudenken. Aber das Sterben in oder das Getroffenwerden oder whatever, das ist doch nachher relativ.
Die Routine hört der Schauspieler nicht gerne. Also der Schauspieler, der einen Anspruch hat, der.
Okay, soll ich anders ausdrücken?
Ja.
Du bist doch in deinem natürlichen Fluss vom Spielen, ja. Dass du sagst, okay, das habe ich schon 100-mal gespielt, das spiele ich jetzt wieder.
Ja, 100-mal gibt es auch nicht, der hat es nur einmal gespielt, der Schauspieler spielt es nur einmal.
Okay, ich bin auf jeden Fall.
Der Schauspieler spielt es nur einmal und der verkauft ja, und wenn er es schon 20-mal gemacht hat, dass es einmal ist. Das ist ja die, sonst würdest du nie andauernd die Szenen wiederholen. Da würde jeder, du warst ja mal beim Filmset, ich nehme dich demnächst mal mit.
Ich war mal beim Filmset, aber habe noch nie jemanden Schauspiel gesehen.
Naja, der wird innerhalb von 4 Sekunden wird der langweilig oder von 2 Minuten, weil du denkst, jetzt macht er das nochmal, der hat es doch gerade gemacht. Wie, jetzt macht er das nochmal? Warum macht er das denn jetzt nochmal?
Und das finde ich eine spannende Frage. Wie oft war das?
Warum machst du das nochmal? Also ein Take, das nennt man Take. Und dann dann machst du einmal, dann wird es einmal gedreht, aber die normale Takes machst du 3, 4, 5 Mal, 6 Mal. Immer wieder den gleichen Satz, die gleichen Sätze. Und du musst es jedes Mal so verkaufen, dass du es zum ersten Mal sagst. Du sagst es zum ersten Mal und du empfindest es zum ersten Mal. Und je besser du bist als Schauspieler, umso großartiger ist es, dass du es nach 7 Mal immer wieder neu machst, immer wieder besonders, so dass der Regisseur am Schluss am Schneidetisch sagt, ich weiß jetzt gar nicht, was ich da nehmen soll, weil alles so toll ist, oder ich nehme doch den ersten Take, weil der war noch so unschuldig und trotzdem frisch, oder ich nehme den 7., weil er dann doch durchtränkt ist. Und das ist die Entscheidung, die der dann am Schneidetisch hat. Man muss es immer wieder neu spielen, immer wieder zum ersten Mal spielen.
Was waren die meisten Takes, die du mit einer Szene verbracht hast?
Das weiß ich jetzt gar nicht. Heute wird nicht mehr so viel klappen, heißt es ja, so viel gemacht, aber es gab auch so 14, 15 Takes mal. Ja, das ist in Amerika normal.
Echt?
Aber hier in Deutschland, da kriegen die schon Panik nach der dritten Klappe, sagen die zu dir, sag mal, was ist denn los? Hast du den Text nicht drauf? Was ist denn? Wenn so ein kleiner Haspler ist oder sowas oder das, weil du dir das gar nicht mehr erlaubst, dieses normale Arbeiten. Mittlerweile mit dem Digitalen ist es einfacher, weil es nicht mehr so viel kostet. Aber die Zeit ist es, Zeit und Geld. Ja? Und das ist der Druck eben auch. Und deswegen kann es nicht jeder machen. Und jeder kommt auch deshalb nicht unbedingt so nach oben, weil du musst beides haben. Du musst ein Talent haben, aber du musst eben auch die dieses Talent haben des Reproduzierens und des gleichzeitig Unikaten, Besonderen. Das ist wahnsinnig schnell geworden, dieser Beruf.
Aber da haben wir auch schon wieder was parallel. A, Druck, den haben wir auch. B, schnelllebig. Ja, Schnelllebigkeit in den Angeboten, in dem Geschäft, in den Kunden, in den Marketingaktionen, all sowas.
Also in dem sogenannten mittleren Bereich. Es gibt dann den besonderen Bereich, wenn du einen Regisseur findest, der sein Werk ist, zum Beispiel Zone of Interest, wenn man so einen Film nimmt, den die da gerade gedreht haben, wo die nochmal so ins wirklich tiefe Eingemachte gegangen sind, brutales, hartes Thema, Konzentrationslager Auschwitz und vorne ist der eigentliche Lagerleiter Höss mit seiner Frau direkt an dem Lager in seiner Art Komfortzone, in seiner Zone und Lebezone, wo der eigentlich das alles ausklammert, dieses ganze Drama, dieses Unmenschliche, siehst du plötzlich konfrontiert mit einer normalen Familie. Die Frau hat 5 Kinder, er kommt dann nach Hause und du weißt, das ist ein Mörder, das ist ein Massenmörder. Der Massenmörder kommt jeden Tag nach Hause und isst und tut so, als ob nichts wäre. Mhm. Und die reden ganz normal miteinander. Und da hast du jetzt natürlich das Problem, wie machst du das? Und dann haben die zum Beispiel einen Garten. Ja? Und dieser Garten, und das ist das Wahnsinn, die haben die ein Jahr lang vorbereitet. Die haben diesen Garten ein Jahr lang wachsen lassen. Ja, die haben da gesät. Und haben die Pflanzen hochkommen lassen, haben überlegt, da machen wir die Pflanzen, da machen wir die und haben so ein bisschen recherchiert auch, was hatte die damals für einen Garten, weil die Leute gab es ja wirklich.
Ja.
Und dann, da war so ein englischer Regisseur, da fällt der Name jetzt nicht ein, und der hatte zum Beispiel als Vorbereitung und Voraussetzung gemacht, es muss der Garten sein. Das kann nicht irgendwie jetzt von Pluto oder wie die da alle heißen, holen wir so ein paar Pflanzen. Das siehst du ja nicht im Film. Im Film kannst du ja alles machen, da kannst du die Pflanzen so und so hinstellen. Nein, der wollte, dass die wirklich da gewachsen sind. Dann hatte der die da erstmal die Pflanzen so gelassen und dann hat er Kameras aufgestellt, nicht eine, nicht zwei, sondern 50. 50 verschiedene Kameras hat er so aufgestellt, dass du als Schauspieler gar nicht mehr merkst, woher die Kamera kommt.
Na cool.
Ja, und dann waren die plötzlich, haben die miteinander gespielt und dann hatten die aber auch die Zeit. Es ging gar nicht mehr um Takes oder um irgend sowas, sondern du hattest ein Feld, das du zusammen eben entwickelt hast, um in diese Dramatik, in diese Tragödie dieser Menschen einzutauchen und die irgendwie darzustellen. Und das ist natürlich so was Besonderes. Das gibt es in anderen Filmen auch, wo du dann mehr Takes eben hast, mehr Zeit nimmst oder vorher sprichst, ganz lange sprichst, bevor die Kamera überhaupt dreht. Ja, da wird sich unterhalten, was drehen wir denn heute? Aber die normale, wenn du von Routine sprichst, das Normale ist eben, dass die einfach ihre Einstellungen am Tag haben, die sie drehen müssen und es wird dann gedreht, es wird dann gemacht und dann hast du so eine Art Routine und innerhalb der Routine muss der Schauspieler dann versuchen, die Routine zu brechen. Ja, ja, sonst ja, wird er selber merkst du das irgendwann und dann sagst du, Mensch, der ist doch immer der Gleiche.
Ja.
Der kann, und eigentlich ist es natürlich auch ein Todesurteil für einen Schauspieler, wenn er sich nicht mehr bewegt. Ja, wenn er, das wird so bei deinem Mechaniker sein, wenn der immer den gleichen Scheiß macht, aber wenn er nicht die Weiterbildung hat oder sich selber überlegt, wie kann man denn das Ganze
schneller machen,
anders gestalten oder wenn der nicht mehr reagiert, ja, wenn er letztendlich nur seinen Scheiß macht.
Aber interessant, also interessant vor allem das mit den 20, mit den 50 Kameras.
Naja.
Das finde ich spannend.
Das weiß ich nicht, ob es 50 waren, ich habe es ja ein bisschen hochgezogen, aber es waren auf jeden Fall 20, waren es bestimmt 20, 30.
Aber das finde ich so super interessant, weil du ja wirklich nicht weißt, aus welcher Perspektive werde ich jetzt wie gefilmt und wo ist mein Fokus. Also, ne? Und du hast aber einen Fokus auf das alles drumherum.
Ja, richtig. Und dann siehst du im Film, da nimmt er auch Einstellungen, weißt du, wo so von der Hinterkopf, so ein bisschen von der seitlich. Und dann merkst du, der kann sich, der kann da wirklich was komponieren. Ja? Mhm. Der Regisseur.
Das finde ich stark. Das finde ich eine tolle Idee.
Naja, muss ich ja, wirklich super sagen. Das war eine Mega-Idee. Weil die dann gar nicht mehr merkten, die hatten bei normal hast du ja immer eine Richtung, wo du hinspielst.
Ja, na klar. Ja. Na klar. Und du hast ja auch dann den Fokus darauf.
Na klar. Da stehen auch Leute dahinter immer. Und so waren überall alle weg. Und die waren da wirklich alleine da drin, weil ja alle schon letztendlich
aufgebaut
Big Brother-mäßig verkabelt war. Ja.
Aber da hast du doch eine so Intimität, also das ist ja so intim theoretisch.
Ja.
Dass du da nochmal ein ganz anderes Verständnis und ganz anderes.
Du spielst ganz anders.
Ja, genau.
Na klar, das ist wie Theater eigentlich. Und du hast nicht mal die, beim Theater ist sogar noch, du musst beim Theater hast du auch eine Richtung.
Ja.
Ja. Wenn es ein Wohnzimmer ist, das kann man auch so kreieren. Da hast du natürlich einen Regisseur, der mit dir arbeitet und der sagt, nee, das ist eine vierte Wand. Ja. Dann sagt man wirklich, das ist eine Wand und also die vierte Wand nennt man einen Zuschauerraum. Mhm. Ja. Und wenn man sich eine Wand vorstellt, dann ist das wirklich so ein geschlossener Raum, wo der Zuschauer, wenn er reinkommt und bezahlt hat, teilnimmt. Ja. Mhm. Und sonst kannst du aber auch auf einer Bühne so spielen, dass du den Zuschauer von vornherein mit reinnimmst, ja, und ganz bewusst anspielst. Ja, so das, da hast du eine Richtung, das ist der Guckkasten.
Ja,
das ist ein Viereck-Guckkasten. Du spielst nach vorne. Du kannst auch hermetischer spielen, wo dann auch im schlimmsten Fall die Zuschauer irgendjemand sagt dann, lauter! Ja, weil das so intim ist, weil die Leute halt plötzlich oben spielen und du bist, du darfst da zuschauen, im wahrsten Sinne des Wortes, und teilhaben und sagst, grandios, Wahnsinn. Da hast du so einen ähnlichen Moment wie vielleicht bei diesem Film mit diesen 30 Kameras.
Voll cool. Finde ich super spannend. Finde ich wirklich super spannend. Was glaubst du denn, wo gibt es bei uns noch?
Was haben wir denn noch außer das Aussehen? Wir schauen ja ähnlich aus.
Ja, wir schauen.
Wir haben verschiedene Gemeinsamkeiten. Der Look.
Der Look ist der gleiche. Aber
nein, der Look ist der. Nein.
Was gibt es noch für Parallelen zwischen Künstlern und Unternehmern? Was würdest du denn sagen, was sind die größten Unterschiede? Was ist der größte Unterschied zwischen einem Künstler?
Ich weiß es nicht, ein Unternehmer. Ich stelle mir dann halt immer vor, ein Unternehmer. Wenn ein Künstler so wäre, also der Unternehmer, der größte Unterschied ist, vielleicht hat er sich auch verändert, aber früher, sage ich jetzt mal, war es so, dass der Schauspieler, der macht das, was ihm gesagt wurde, verstehst du? Und zwar vom Regisseur. Also sagen wir es so, da wurde der Regisseur und der Unternehmer, die sind vielleicht noch ein bisschen ähnlich, aber ein Schauspieler hat ja früher das gemacht, was der Unternehmer, also was der Regisseur letztendlich gesagt hat oder was Drehbuch vorgibt.
Ja, aber wir gehen ja nicht von dir als Schauspieler.
Sein, ja.
Du bist ja der Künstler im Allgemeinen.
Ja, der Künstler, okay.
Und du bist ja
der Künstler, gestaltet natürlich genauso selber, der hat da auch sein eigenes, ja.
Ja, guck mal, du warst Sänger, du warst
ja,
vorgelesen.
Man hat verschiedene Anlagen
in sich drin. Geschauspielt, Theaterschauspiel, Filmschauspiel. Du bist ein allzeit gefragter Gast auf den roten Bühnen dieser ganzen Welt.
Du wieder.
Ja.
Du kannst jetzt alles aus den, aus den Fingern saugen.
Das stimmt gar nicht.
Aber ich versuche ja, verstehst du, es gibt wahrscheinlich ganz einfache Parallelitäten, aber mir fällen sie nicht ein, nicht unbedingt, aber natürlich gibt es das. Unternehmer, Künstler, beide kochen mit Wasser.
Das ist jetzt richtig tief rausgeholt.
Nein.
Ich glaube einfach, dass der größte Unterschied nachher zwischen Künstlern und Unternehmern, und das ist gar nicht irgendwie mit Bewerten gemeint, aber ich finde, dass Künstler immer viel leichter durchs Leben gehen. Also leichter im Sinne von, die Unternehmer sind oftmals viel zu verbissen.
Also?
Da finde ich, können sich oftmals Unternehmer was
verbissen. Das weiß man, das können die Künstler auch. Ich glaube, es gibt auch verbissene Künstler.
Ja, bestimmt.
Aber die verkaufen es anders.
Ja, es gibt wahrscheinlich auch total
die müssen es anders verkaufen,
entspannte Unternehmer. Aber das, ich glaube trotzdem, da ist immer ein kleiner Unterschied.
Da gibt es eine gewisse Oberfläche beim Künstler auch. Und die muss er wahrscheinlich sich präsentieren nach außen. Es kommt halt immer darauf an, was für ein Künstler du bist. Ja, wenn es ein Künstler ist wie ein Schauspieler, der muss nach außen immer leuchten eigentlich. Wenn der Schwäche zeigt, dann ist er angreifbar. Das kann er auch in seinen Rollen, aber er darf privat, eigentlich persönlich, darf er nicht angreifbar sein oder schwach sein. Sondern da muss er strahlen, da muss er stark sein, nach wie vor. Also früher noch mehr, da war es der Star, der muss leuchten. Und heute kann er normal sein, wo man dann irgendwie sagt, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Auf der Bühne habe ich dich gesehen, das war ja grandios, ich habe den gar nicht erkannt. Ich wusste gar nicht, dass der das ist, der Schauspieler. Ich will jetzt keinen Namen nennen. Aber es gibt natürlich im Alltag Schauspieler, wo du denkst, das hat der gespielt, gibt's doch gar nicht. Ja?
Aber also findest du das belastend?
Nee, belastend ist es nicht. Aber es ist beim Künstler halt so, dass der, ja, belastend, das ist beim Künstler so, dass er halt, eigentlich ist es belastend, aber ich weiß nicht, was passieren würde, wenn jetzt jeder Schauspieler seine Sorgen und Ängste und es arbeiten ja nicht alle, wenn der das jetzt alles jedem erzählen würde, dann ist eigentlich nachgewiesen, wenn du dich beklagst, ja, dann heißt es nicht unbedingt, dass du deine Rolle bekommst. Ja, wenn du sagst, scheiße, eher das Gegenteil. Wenn du so tust, alles ist in Ordnung, dann kriegst du eher was, wie wenn du sagst, Mensch, ich brauche unbedingt was, ich weiß gar nicht mehr, wie ich die Miete zahlen soll. Und ich hatte da so einen Rückschlag auch in der Familie selber, meine Frau oder mein Kind und das ist passiert und das und jenes. Wenn du das äußerst, dann bist du weg vom Fenster.
Aber guck mal, weißt du, was verrückt ist? Würde das
die Beine, da kommt keiner und gibt dir deine Rolle und es geht vielen so.
Aber das Verrückte ist ja, theoretisch würden alle offen damit umgehen und würden irgendwie wenige damit irgendwie nicht offen umgehen, dann wäre es wieder anders, vielleicht vom großen Ganzen.
Es heißt ja nicht umsonst, es ist ein Haifischbecken.
Ist es ja auch. Weißt du? Aber ich glaube, das ist im Allgemeinen.
Bei Unternehmern auch, ist
ja,
bei dem Haifischbecken.
Natürlich. Das ist ja auch bei uns ein Haifischbecken irgendwie.
Stimmen die Zahlen oder stimmen sie nicht? Was ja, ist mit dem Typen los oder mit dem Unternehmen und so weiter? Kann der das, hält der das, was er da vorgibt und so fort? Stimmen, ja, wie gesagt, die Zahlen.
Ja. Mir wurde mal was beigebracht, was ein bisschen unmenschlich klingt, aber leider so ist, dass jeder ist austauschbar. Im Unternehmen ist jeder austauschbar, egal ob es der Chef ist. Also ich bin austauschbar, genauso wie theoretisch ein Azubi.
Das sagen die dir beim Schauspiel auch, da bist du auch austauschbar.
Genau, natürlich. Genau. Das ist wieder was, selbst, wo wir vom Druck reden.
Ja klar, das ist
der aber Druck. Natürlich muss auch jeder bei uns performen und natürlich muss auch jeder da irgendwo einen Schein bewahren und sagen, so, ey, ich habe jetzt irgendwie hier genug Angebote oder ich habe genug Autos repariert oder whatever. Mhm. Aber sobald du ehrlich bist und sagst, Moment, läuft es nicht so gut, da trennt sich in meinen Augen die Spreu vom Weizen bei Unternehmern, die gut und die schlecht sind oder die vielleicht auch teilweise zu verbissen sind.
Unterstützen die sich?
Entweder unterstützen die den die jeweiligen das? Oder die unterstützen dich nicht.
Ja, ja. Machen die das? Gibt's das?
Unternehmen unter sich?
Ja.
Ja, klar.
Ja, klar. Kann ich mir vorstellen sogar.
Das gibt ja oftmals echt lang
Kredit oder sowas. Wenn ich brauche den für ein Dreivierteljahr oder so oder und dann führe ich den zurück und dann zeigst du dem die Karten. Also bevor ich zur Bank gehe, gehe ich zu dir oder sowas vielleicht.
Irgendwie solche. Aber dafür musst du schon sehr, sehr, sehr tief miteinander verbunden sein, um
das irgendwie zu machen. Aber dass da sowas passiert.
Es gab auch schon Leute, die bei mir angefragt haben, ob ich denen helfen kann.
Ja, klar.
Ich habe Nein gesagt.
Ja, siehst du.
Aber das ist ja auch mal
wieder die Frage. Aber den manchen traut die doch gar nicht zu fragen, weil jeder dann selber durchmacht. Und gerade Männer ist ja so, dass wir Problemlöser, wir reden ja kaum. Also wir reden jetzt hier beim Podcast vielleicht ein bisschen drüber. Aber normalerweise geht der Mann in seine Höhle, ja, und macht es mit sich selber aus.
Aber das ist ja auch nicht richtig, glaube ich.
Ja, ja, aber das machen viele.
Ja, natürlich, aber trotzdem
ist es nicht richtig. Oder richtig mit guten Vertrauten. Gut, dann sitzt man dann zusammen, dann spricht mit denen. So Frauen, die reden immer, die sprechen, die tauschen sich aus, die kommunizieren.
Letztens waren irgendwie meine Schwester und so 4 Stunden lang in einem Café.
Ja, sag ich dir.
Weißt du, was
die reden über alles.
4 Stunden lang in einem Café
gemacht. Ja, die reden über alles. Die sprechen über alles.
Aber die sehen sich jeden Tag. Was soll ich denn 4 Stunden mit jemandem reden, die ich seit gestern zuletzt gesehen habe?
Man denkt, das ist Oberfläche, aber da geht es irgendwann mal tief. Ich schwör's dir. Das kann nicht nur Oberfläche sein. Das kann nicht nur über Make-up, Ausschminke oder hier die neuen Superstars. Wer sind eigentlich die Künstler, die uns gefallen oder sowas? Der neue Kinofilm.
Aber ich finde das verrückt. Ich finde es wirklich verrückt.
Ja, aber also, die brauchen das. Das hält gesund.
Aber kennst du es, wenn du dich auch mit jemandem anschweigen kannst und trotzdem irgendwie eine gute Atmosphäre ist?
Na klar.
Das finde ich auch angenehm.
Aber irgendwann muss man ein Wort fallen.
Ja, das tut's ja dann irgendwann, aber im Großen und Ganzen.
Weißt du, was du meinst? Na klar, das ist so ein gemeinsames Verstehen und so. Oder man meint, man versteht sich. Also ich habe.
Ja, das ist auch wieder, das kann auch
sein. Ich habe schon, das habe ich als Kind erlebt, da war ich so ein Bierzelt, ich komme aus dieser Bierzelt-Welt da und da, das war ein Schock für mich, weil wir durften natürlich nicht ins Bierzelt und haben es da immer so reingeschlichen, so als 8-, 9- oder 12-Jährige. Da hatten die ihre Maßkrüge getrunken und dann nach einem dritten oder zweiten Maß, dann stieren die so. Die, weißt du, Männer, die sich so angucken, wir sitzen uns, die sich so anschauen. Und dann Stier. Und plötzlich gab es eine Pause und dann nahm der eine den Krug und prall.
Wirklich?
Ja, nach einer ewigen Pause, also wo die auch nichts gesagt haben. Und dann hat der das Glas genommen und dem über den Schädel gezogen, weil da kein Wort fiel oder weil da irgendwie so ein, ich habe es mir dann später erklärt, wie so ein Augenkontakt, wer stärker, wer, das war wie so, was weiß ich. Die 2 Gorillas, die sich angucken. Verrückt. Ja, verrückt. Aber es geht nur bei Männern. Andere würden sagen, ja, wenn sie sich streiten würden, die Frauen, dann würden die halt irgendwie sich an den Haaren ziehen oder dann irgendwie gehen oder sagen.
Kommt drauf an. Ich glaube, wenn eine Frau dann einen Krug gerade in der Hand hätte, würde ihm auch den einen rüberziehen.
Nein, auf keinen Fall. Das macht eine Frau nicht. Ja, vielleicht, aber eher schütten. Aber das war heftig.
Das glaube ich.
Ja, das war so irgendwie dieses Schweigen auch. Das kann Schweigen eben auch. Das kann auch eine Gefahr, ja, oder so eine stille Aggression sein, wo man nicht weiß,
was das ist. Aber ich bin jetzt ja davon ausgegangen, dass du mit einem Mann irgendwo sitzt, mit dem du.
Natürlich, das habe ich schon verstanden, so am See, man guckt rein.
So wie wir auf der Parkbank hier,
guckt wer läuft gegen, jetzt drüber.
Wer schlägt wie.
Ja, eben, die Vögel zwitschern.
So, Herbert, schnappen wir uns doch nochmal Schläger.
Eigentlich sollten wir es machen. Ich habe aber meinen Kartführerschein nicht dabei.
Ist nicht schlimm, ich habe einen.
Hast du einen?
Klar.
Aber komm, jetzt kommen eine Runde spielen. Komm. Das wär's.
Wir holen uns einen Schläger und schlagen ein paar Mal ab.
Okay.
Okay.
Driving Range.
Driving Range ist in Ordnung.
Mit zwei Pferden. Also geil.
Auf der Driving Range. Dann würde ich sagen.
Also bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.
Ich mich auch.
Ja.
Vielen Dank. Und jetzt.
Haben wir eigentlich schon Leon heute mal gesagt? Nee. Tschüss, Leon.
Tschüss, Herbert. Mach's gut. Bis dann.
Ciao. Bei Fragen an uns beide sendet eine Mail an die Saat@behindthetree.de. Die Saat ist eine Produktion von Behind the Tree. Redaktion und Produktion Behind the Tree und Alexander Goldhammer. Titelmusik von Maximilian Banninger.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.